ARD Sounds.
Das heißt, mein Vater hatte mehrere Jobs neben dem Studium, um quasi sein eigenes Studium zu finanzieren.
Wenn du jetzt nochmal an einem random Ort geboren werden könntest, ja, quasi würdest du den Knopf drücken. So.
Ja, ja. Ab wann ist es okay, Smalltalk zu beenden? Also gerne in Sekundenzahlen.
Würde meine Ex-Freundin, mit der ich 5 Jahre zusammen war, einen Monat nachdem wir Schluss gemacht haben, neue Partner haben, das fände ich komplett tot.
Hallo, Hannes.
Hallo. Und willkommen zur Podcast-Folge Nummer 59 bei Adoptivbrüder.
Das war das deprimierendste Hallo, was du in 56 Folgen abgesetzt hast.
Dafür war es ein sehr motiviertes Folge Nummer 59 von Adoptivbrüder.
Erzähl mir doch mal, wir haben uns jetzt auch selber fast eine Woche nicht gesehen. Was geht so bei dir?
Nix. Ich habe nur Steuern gemacht und ich war gestern bis 2 Uhr rumlaufen mit 2 Freunden. Wir waren Padel spielen, Padel, bis 23 Uhr.
Ja.
Alter, sogar 3 Stunden. Oder habe ich 3 Stunden gesagt? Ich habe 2 Stunden gesagt. Ja. Unnötige Information. Und dann sind wir 3 Stunden einfach nur durch die Stadt gelaufen.
Wie könnt ihr 3 Stunden Padel spielen? Wie geht das?
Also, wir haben 1,5 Stunden Padel gespielt bis 23 Uhr. Und dann sind wir losgelaufen. Und keiner hat so gefragt, wo wir hinlaufen. Und dann hat 3 Stunden auch keiner so interveniert und irgendwie gesagt, was machen wir hier eigentlich? Sondern wir sind einfach so vor uns hingelaufen, haben gequatscht, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, wir sind komplett kaputt und können gar nicht mehr laufen. Und sonst habe ich viel Zeit mit meiner Ex-Freundin verbracht. Grüße gehen raus.
Alter!
In der Heimat. Und ich habe mit meinen Eltern eigentlich kaum Zeit verbracht, nur mit meinem Papa.
Mhm. Ja, okay, Digga, mit deiner Ex-Freundin Zeit verbracht. Und was habt ihr gemacht?
Wir waren frühstücken.
Kannst du da nichts zu sagen?
Ich habe ihr Geschwisterkind kennengelernt. Wir waren Abendessen, so Sachen.
Mit Kleid?
Was man so macht.
Richtig so Date-Abendessen?
Nein.
Ja, hallo, nee, Digga.
Also so halb. Also jetzt nicht so schick. Wir waren bei Mexikaner, mit ihrer Mutter auch.
Uns
geupdatet.
Ich war
einfach so getroffen.
Ich war in Karlsruhe im Frühstückscafé, ne? Und in deinem Altbekannten. Dann sagt der Typ mir, vor einer halben Stunde waren hier noch Hannes und so eine Frau.
Ja, als ich drin war mit ihr, war ich mir nicht sicher, dass du oder Romina oder Livia da sind. Ja. Wir waren noch genau zu eurer Zeit frühstücken, so 12.
Ja.
Ah, nee, wir waren
später, Digga.
Früher um 11 oder so. Hat uns sogar einen Platz für 4 freigehalten gehabt, irgendwie.
Ja.
Das war meine Ex.
Ja.
Ich war auf Frühstück mit ihr, ja.
Interesting. Okay.
Ja, heute, Leute, macht Jeremy mal die Folge. Das heißt, ihr seht heute mal was ganz Neues, was ganz anderes. Das wird eine ganz andere Folge mit ganz neuen Inhalten und ganz anderem Aufbau, mit ganz anderen Witzen und einer ganz anderen Dynamik und einem ganz anderen Ende, weil ich heute die Takes mache.
Ja, das stimmt. Ich freue mich tatsächlich auf die Takes. Ich kann jetzt endlich mal relaten, was du meinst mit, dass du dich immer auf meine Takes freust, aber das stimmt.
Aber ich hatte jetzt nur so fairerweise 10 Minuten Zeit für die Takes.
Ah, okay, Digga.
Aber trotzdem, die sind gut.
Genau, ich habe heute was mitgebracht. Ne? Also, das ist jetzt wirklich, es ist wirklich eine bisschen andere Folge. Ich habe was mitgebracht.
Oh, bitte nicht so eine Story wie letztes Mal.
Boah, Leute, Digga, chill dein Arsch,
Digga. Für die, die den Podcast hören. Es gab einmal eine Folge, da hat Jeremy gesagt, er bringt eine Story mit. Und ich dachte so, voll cool. Und ich finde es auch weiterhin an sich eine coole Metrik. Aber die Story war so tot. Ja, was hast du mitgebracht?
So, eine Story. Aber nicht irgendeine Story, sondern eine Story, die mich definiert, und zwar die Geschichte von meinem Vater.
Oh.
Ich habe die Geschichte von meinem Vater mitgebracht. Ich habe ihn angerufen und wir haben 50 Minuten lang gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du das mit deinen Eltern mal gemacht hast, aber Digga, ich habe so viel erfahren. Also ich habe actually nicht viel gewusst von meinem Dad.
Ich wollte, mein erster Instinkt war direkt zu fragen, so, ob du die Story einfach so erzählst, weil du sie weißt, oder hast du extra sie jetzt so in Auftrag oder quasi geholt, weil du sie gar nicht wusstest? Oder nur so?
Ich dachte, ich würde quasi so einigermaßen verstehen, was abging, aber so, es gab schon viele Sachen, die ich echt spannend fand und auch einfach mal, also es hat ihn auch total irgendwie, hat ihm Spaß gemacht, glaube ich, drüber zu sprechen. Und ich finde es was man, ich habe das auch mit meinen Großeltern mal gesetzt, ich habe mich mal hingesetzt und habe mir gesagt, erzählt mir doch jetzt mal 2 Stunden lang eure Geschichte. Ich will mal hören, was ihr so gemacht habt in eurem Leben. Weil weißt du, was deine Großeltern gemacht haben in ihrem Leben? Du kennst den Job, den sie gemacht haben, aber weißt du, was die so erlebt haben und so?
Ja, aber meinen Opa besuche ich oft und der hat sein Kurzzeichen Kurzzeitgedächtnis ist deutlich schwächer. Das heißt, er erinnert sich hauptsächlich an die Sachen, die früher waren. Deswegen erzählt er immer über früher.
Ah.
Und es ist eigentlich immer nur Krieg. Also,
ja, scheiße. So, ja. Ja, der ist auch
aber es
alt,
gibt bestimmt
alt.
Voll viel, was ich auch nicht weiß. Also er holt ab und zu so Stories raus, wo ich mir denke, hä, wie kann es sein, dass du die in 22 Jahren noch nicht erzählt hast?
Ja, das finde ich auch so insane. Also ich finde es krass, wie wenig man doch manchmal über so Familienmitglieder und so weiß. Auf jeden Fall habe ich diesen, das mal bereinigt. Genau. Also ihr seht ja, by the way, nur für alle zum Kontext, ich habe einen schwarzen Vater, also sehr schwarz, und ich habe eine weiße Mutter, eine Münchnerin, und ich erzähle jetzt die Geschichte von meinem schwarzen Vater.
Also der Schwarze jetzt.
Mhm. Mein Vater ist aufgewachsen in einem Camp, und zwar neben einer Teeplantage. In diesem Camp, so nennt man das, sind 100 bis 200 so einfache Häuser und die Umgebung nennt sich Mau Forest. Das heißt, es ist nicht so Steppe oder so, wie man sich vielleicht manchmal Kenia, wo ich her oder wo meine Gene herkommen, vorstellt, sondern es ist tatsächlich grün bewachsen, eben Teefelder. Und
aber der hat ja nicht in einem Teefeld gewohnt.
Direkt daneben.
Und da, wo er gelebt hat, war aber auch Feld?
Nee,
da
Wald.
War Steppe. Ah, Wald.
Ja, Wald. Also
dschungelmäßig.
Ja, Mau Forest heißt es.
Aha, ich habe mir tatsächlich also einfach so eine friesenfreie Fläche, die so übel trocken ist, also, vorgestellt. Ja, und so ein kleines Wasserloch immer am Horizont.
Ja, genau, so ein Mr. Beast Brunnen-Video Dorf. Okay. Wir sind 10 Jahre nach der Unabhängigkeit von Kenia. Das heißt, also das war wirklich noch besetzt von den Briten. Und was mein Vater in seiner Kindheit macht, ist ganz viel mit anderen Kindern einfach draußen spielen, weil es gibt keinen Fernseher, es gibt kein Radio, es gibt basically nichts, wo du quasi aktuelle Neuigkeiten herbekommen kannst. Die Neuigkeiten erreichen die ungefähr so 4 Wochen später erst. Und er spielt da eben mit den ganzen Kindern. Eltern arbeiten hauptsächlich, aber da komme ich gleich nochmal zu. Durch diese Camps und auch auf den Feldern, da reiten weiße Briten auf Pferden als Aufseher und alle Kinder und so haben Angst vor denen, actually.
Okay.
Digga, es ist richtig so, also ich habe wirklich so richtige Django Unchained Vibes bekommen. Der Vater, also mein Opa, arbeitet nämlich auf der Plantage. Also actually, der steht so um 6 Uhr morgens auf.
Wahrscheinlich die meisten, das war so...
Alle, ja, ja. Alle, genau. Arbeiten auf der Plantage quasi. Und der steht um 6 Uhr auf und arbeitet basically den ganzen Tag. Und mein Opa war einer der wenigen, die lesen und schreiben konnten. Also es konnten wenige schreiben. Und deswegen konnte er als Vorarbeiter arbeiten und hat besser verdient als die anderen. Und er hat damals zwischen 10 und 20 US-Dollar im Monat verdient.
Im Monat?
Im Monat.
Und er war Top-Verdiener.
Er war Top-Verdiener. Also quasi Vorarbeiter ist echt was Gutes da, ne? Das heißt, also mein Opa hat sehr, sehr hart gearbeitet, aber das Geld war knapp. Das heißt.
Und dein Dad hat auch irgendwie 200 Geschwister, oder?
Genau, also mein Dad hat 6 Schwestern, also ist der einzige Junge.
Ah, krass, das ist weniger. Ich dachte irgendwie, die wären so 12 oder so.
Nee, ja. Sind.
Also 6 ist auch viel.
6 Schwestern, genau. Und der Vater arbeitet unglaublich viel und die Mutter ist öfters weg. Das heißt quasi. Die Kinder sind den ganzen Tag alleine, aber das Geld reicht auch nicht. Das heißt, die Kinder bauen selbst Essen an, also quasi Gemüse und so weiter und versorgen sich damit selbst ein bisschen. Ne? Ich meine, 7 Kinder ist schon eine Menge auch zu handeln. Und das Verhältnis zwischen meinem Opa und meiner... Hä? Also zwischen meinem Opa und meiner Oma war damals so ein bisschen on-off, weil die 14 Jahre Altersunterschied hatten, also er war deutlich älter. Und genau, die haben sich regelmäßig quasi, oder haben sich dann mal getrennt und dann waren die alleine. Und ich meine, jetzt ein Vater, der den ganzen Tag arbeitet und 7 Kinder, kann man sich ungefähr vorstellen, wie selbstständig man da als Kind so Kind sein muss. Und das ist aber eine durchschnittliche Familiengröße. Also es ist ganz normal, dass Menschen so viele Kinder da haben. Und mein Opa und mein Vater hatten gar nicht so viel Kontakt. Erst abdem er so irgendwie 13, 14 war, haben die wirklich miteinander geredet. Und mein Opa hatte immer nur einen Standard, den der bei den Kindern quasi angewendet hat, und zwar Bildung. Also das Einzige, was ihm wichtig war, ist, dass die immer gute Noten schreiben. Und mein Vater hat dann auch nach Anerkennung quasi sich gesehnt von meinem Opa und hat deswegen die ganze Zeit gelernt und konnte dann lesen und schreiben natürlich und hat dann immer diesen legendären Weg zur Bibliothek gemacht, so wie Eltern das immer erzählen. So.
Hat er das so erzählt?
Nee, aber
wie war der Weg?
Ich sag valid. Also er sagt 15 Kilometer halt quasi zu Fuß.
Digga, 15 Kilometer ist insane als Kind.
15 Kilometer zu Fuß, um sich Bücher auszuleihen. Und die haben sich quasi...
Das ist wirklich der Schulweg. Aber for real.
Ja.
War das damals... Hat er gesagt, ob das... Die anderen waren ja weniger gebildet, konnten nicht lesen und schreiben. War das cool, dass er das konnte, oder war er so ein bisschen das Opfer, der Strebermäßige?
Das hab ich nicht rausgehört, aber also was man später jetzt in der Geschichte auch hört, ist, dass es schon eher cool ist, gebildet zu sein, so mäßig.
Okay.
Genau, und quasi die haben, also er, zumindest seine Freunde haben dann auch quasi mit ihm immer sich so gebettelt, sind quasi zur Bibliothek gelaufen und wer halt die meisten Bücher in der Woche gelesen hat und so, war halt quasi der Coolste, aber im Sinne von, Digga, du hast ja auch literally nichts zu tun, wenn du Motherfucking, du hast keinen Fernseher, du hast kein Radio, so irgendwann kommst du aus dem Alter raus, wo du die ganze Zeit spielen kannst, den Tag über, so und dann... Ja,
wahrscheinlich war trotzdem sowas wie, also als wir in Afrika waren, war eigentlich immer dieselbe Beschäftigung und zwar immer Fußball.
Mhm.
Alle haben immer, egal wo wir waren, Fußball gespielt, wir haben so Bälle mitgebracht.
Ja.
Das war das Krankeste.
Ja,
das war safe. Wahrscheinlich bei ihm nicht anders, oder?
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da viel...
Also, dein Vater ein Baller?
Er hat vom ein Baller?
Also Fußballspieler?
Ach so, keine Ahnung. Sie hat gesagt, aber manchmal hatten welche Ball dabei, genau.
Manchmal, ja.
Okay. Genau, so hat dann quasi viel gelesen, auch Romane und so weiter. Natürlich nicht nur so Wissenszeug. Und dann kam ein schicksalsmäßiger Ausflug, den die mit der Schule gemacht haben. Und zwar in eine Teefabrik, also irgendwie naheliegend, Teeplantage, Teefabrik. Und da sieht er das erste Mal Maschinen. Und mein Vater hat eine riesige Faszination für Maschinen schon sein ganzes Leben lang. Und die hat er eben in dieser Fabrik entwickelt. Ich zeig dir vielleicht auch nachher nochmal Fotos, so mäßig. Ist echt witzig, wie er da so daneben steht, neben den Maschinen und da das cool findet. Und will von dem Tag an Ingenieur werden. Und der Beruf ist schon ziemlich definierend in diesem Land dafür irgendwie, wie dein Leben aussieht, weil entweder er arbeitet wie sein Vater auf der Teeplantage oder er schafft quasi den Bildungsweg und kann diese Teeplantage verlassen. Das heißt, es ist schon ein Kampf, wo es darum geht, rauszukommen. Und von dieser Kindheitsgruppe, jetzt bringe ich mal ein bisschen Sidefacts rein, von dieser Kindheitsgruppe, mit der er da quasi vorher gespielt hat, sind nicht nur die meisten auf der Teeplantage auf die Teeplantage gegangen, sondern viele sind auch einfach tot. So. Also quasi, es ist eine ziemlich harte Zeit da auch. Und
ist dein Vater gläubig?
Mein Vater ist nicht gläubig, aber mein Opa war sehr gläubig. Der war bei den 7-Tages-Adventisten. Adventisten, noch nicht gehört. Nee, es ist, glaube ich, sehr extrem. Okay. Hat zum Beispiel auch nur kalt gegessen und solche Geschichten.
Aus Glaubensgründen,
ja. Okay. Genau. Und das heißt, mein Vater hat ultra viel gelernt, ist dann irgendwann auch ins Internat gegangen, also hat dann quasi auf ein Jungsinternat, hat dann nur quasi irgendwie sich auf die Schule konzentriert, war auch immer ziemlich gut. Zu dem Internat hat er mir irgendwie nicht mehr erzählen wollen. War irgendwie ein komischer Ort, I don't know. Vielleicht höre ich das nochmal irgendwie in 10 Jahren oder so.
Traumatisieren,
ja, wenn ich glaube, ich darf es noch nicht hören, so mäßig. Und er hat dann ultra gegrindet und quasi bei dem Aufstieg von Und dann ging es quasi ums Große und Ganze, nämlich entweder du schaffst den Aufstieg quasi in eine weiterbildende Schule oder du fängst halt an zu arbeiten, weil so lange, du kannst in Kenia nicht den gleichen zumindest zu der Zeit nicht den gleichen Bildungsweg machen wie hier in Deutschland. Hier gibt es ja Leute, die machen bis 30 Studium. So, ja. Das quasi kannst du dir selbst nicht leisten und das kann sich der Staat auch nicht leisten. Das heißt, er stand dann quasi vor dem Verge of, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Und es ist was super, super Seltenes, in der Uni angenommen zu werden. Nur ungefähr 2000 Menschen pro Jahrgang werden pro Jahr da zu der Zeit angenommen auf staatliche Unis quasi.
Und weißt du, wie viele Einwohner Kenia?
Lass mich nicht lügen, 50 Millionen würde ich
50
jetzt.
50 Millionen?
Würde ich jetzt gerade sagen. Aber
oh je.
Ja, 60 Millionen. Was habe ich gesagt?
50.
Ah.
Von 60 Millionen 2000 ist krank.
Ja, genau, also für den Jahrgang. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ultra rare und das wird dann auch vom Staat quasi bezahlt. Und mein Vater bekommt dann irgendwann den Brief und beschreibt es auch als so eins der einschneidendsten Momente, quasi, wo er mit seiner Familie zusammen den Brief aufmacht und da actually quasi er angenommen ist. Und zwar nicht auf irgendeine Uni, sondern sogar noch auf die beste Uni, also wo es sogar nur 500 Plätze gibt. Und das ist so auch, glaube ich, das. Eine der Sachen, wo am meisten Ego bei ihm drauf thront, so in seinem Leben, was ich aber auch full checke. Also wenn ich jetzt gerade in einem Auswahlverfahren wäre, wo die besten 500 in Deutschland selected werden, würde ich es nicht schaffen.
Ja.
So ein Aufnahmetest, keine Ahnung. Allein diese ganzen Medizinertests und so, was alle jetzt gemacht haben, ist ja totschwierig.
Ja, und da geht es ja darum, dass du in die Top 50.000,
100.000 kommst. Genau, safe. Ja. Er kannte tatsächlich auch niemanden, der jemals auf der Uni war. Also quasi in diesem gesamten Dorf war niemals jemand auf der Uni. Das finde ich auch so heftig.
Er war dann so eine Legende oder ist, oder?
Also klar, so the one that made it out, Heiki. Und halt so insane Chance auch quasi dann auf diese Uni zu kommen. Und dann kommt er quasi auf diese Uni, alles super, zieht nach Nairobi, das ist die Hauptstadt, hast du schon mal gehört, ne? Aus fucking Haus, das kennen das alle. Und zu der Zeit geht aber eine Epidemie durch Kenia oder beziehungsweise durch seine Generation, nämlich AIDS. Und AIDS hatte quasi, weil es so wenig Aufklärung gab über solche sexuellen Themen, hat übelst viele Leute getötet. Also sowohl von den Kindheitskollegen, wo ich ja schon gesagt habe, dass einige gestorben sind, als auch dann bei ihm im Studiengang sind einige gestorben und unter anderem auch eine seiner Schwestern, was ein riesiges Drama war quasi in der Familie. Die ist mit 24 gestorben. Das finde ich auch so heftig.
Weißt du, hat er darüber geredet, über das Thema Verhüten? Weil als wir in Afrika waren, war das Thema Religion da voll big, dass quasi viele in Afrika die Religion denen untersagt zu verhüten.
Ja.
Und es sich so voll überträgt. Hat denn der darüber was gesagt?
Nee, also er hat quasi explizit gesagt Aufklärung. Aber
okay.
Aufklärung könnte ja auch sein, quasi Aufklärung, dass vielleicht Religion nicht unbedingt was mit einem Kondom zu tun hat, oder nicht?
So, ja, okay, in dem Sinne. Ja, ja. Ja.
Genau, also quasi das ist wohl so sehr sehr heftig gewesen zu der Zeit, kann ich mir auch vorstellen, Digga, holy shit, also ich habe dir es ja, glaube ich, auch schon mal gezeigt, weil er es mir gezeigt hat, so ein Klassenfoto, auf dem irgendwie die Hälfte schon nicht mehr am Leben ist,
ja.
So, das ist, also wenn meine Mama mir ein Klassenfoto zeigt, da sind wahrscheinlich alle am Leben, vielleicht eine Person mit einem Autounfall oder so. Und während dieser Zeit in der Uni, also er hat gesagt, das war jetzt auch nicht die spannendste Zeit seines Lebens, weil diese Chance halt so riesig ist, dass du eigentlich nichts anderes machst, außer performen. Im Sinne von, also er hat dann einfach die ganze Zeit gelernt.
So ja, wie jetzt hier mit
genau,
18.
Genau, also 18 okay. bis 25. Und zu der Zeit gibt es aber heftige politische Unterdrückung. Also es gibt nur eine Partei und die unterdrückt halt das ganze gesamte Volk und die Unis waren quasi die akademischen Eliten, die gegen diese Regierung angekämpft haben. Und er, aber auch andere, haben große Proteste quasi gefahren gegen dieses Regime. Und einige von seinen Kommilitonen wurden actually erschossen, quasi bei diesen Protesten. Und irgendwann ging das dann quasi so weit, hat der Staat so schlecht funktioniert, dass der Staat kein Geld mehr hatte und deswegen die Unis geschlossen hat, beziehungsweise die quasi zu Selbstversorger-Unis gemacht haben. Es gab dann quasi...
Aber krass, weil es gab ja wahrscheinlich eh nur so eine Handvoll Unis generell.
Genau, safe. Also 2000 Studienplätze und die wurden dann auch noch alle gecuttet, auch weil der quasi der Machthaber gemeint hat, die Revolten kommen eben von diesen akademischen Menschen.
Ja, je gebildeter, desto mehr checkt man es ja.
Genau, und quasi die haben sich aufgelehnt und deswegen hat er die Unis quasi geshutdown, zumindest im staatlichen Sinne. Und das heißt, jeder Student musste seinen Werdegang selber bezahlen. Das heißt, mein Vater hatte mehrere Jobs neben dem Studium, um quasi sein eigenes Studium zu finanzieren, weil mein Opa das natürlich nicht zahlen konnte. Der hatte ja trotzdem noch weitere Kinder, die auch jünger waren, die er trotzdem versorgen musste. Und das hat ja auch damals schon, war es schon sehr knapp. Und moving forward, hat er es tatsächlich geschafft, sein Studium abzuschließen, sogar auch mit ziemlich guten Noten. Hat er mir auch immer mal unter die Nase gerieben.
Das ist so die eine Sache, die ich immer mitgekriegt habe.
Ja, ja, safe. Genau, hat er mir auch mal unter die Nase gerieben, als ich gesagt habe, was mein Abschluss ist und so weiter. Und dann quasi wurde die politische Lage in diesen Unis so gefährlich, also quasi, das war wohl noch dieser Kosmos einfach, gleiche Stadt und so weiter, wurde dieser Kosmos so gefährlich, dass seine Cousine meinte, komm doch mal zu mir, anstatt dass du jetzt irgendwie gleich das Land verlässt oder whatever. Und sie hat in einem Dorf gewohnt, das heißt Kabete, Und in diesem Dorf Kabete war noch eine andere Person, und zwar
Monika.
Meine Mutter, die quasi gerade selber ihr Studium abgeschlossen hatte und ein Schulmilchprojekt gemacht hat, wo sie quasi...
Schulmilch?
Genau, also quasi, weil in vielen Ländern der Welt wird quasi Schulmilch, wird Milch rausgegeben in Schulen, also quasi zum Essen und so weiter.
Mhm.
Weil das hat natürlich entscheidende Nährwerte, Kalzium und so weiter für die Knochen. Und das hat sie quasi untersucht. Sie ist eine Ernährungswissenschaftlerin. Und in diesem Dorf Kabete haben sie sich dann eben kennengelernt.
Was war das für ein Dorf? So ultra klein oder schon so ein kleines Städtchen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann man ja mal, wenn es irgendjemand so dort interessiert, Kabete heißt es. Und genau, so haben sie sich kennengelernt. Und dann ist meine Mom deutlich länger in Kenia geblieben als eigentlich gedacht. Und irgendwann später ist dann mein Vater mit meiner Mutter nach Deutschland gezogen. Und heute ist er Ingenieur, also hat das geschafft, was er sich vorgenommen hat, nämlich mit Maschinen zu arbeiten und versorgt meine Tanten, also quasi seine Schwestern, aber auch seine Mutter hat er versorgt. Die ist nämlich vor 2 Wochen gestorben, also meine Oma. Und genau, das ist so der Full Circle. Und ich wusste wirklich basically nur so den letzten Teil von der Geschichte, ja.
Ja, verrückt. Ich finde es auch krass, irgendwie. Ich hätte mir so eine Story irgendwie mal vorgestellt, man schafft es dann raus und ich dachte irgendwie immer, dann ist man im neuen Land und alles andere ist weg.
Ja.
Aber ich habe gar nicht so auf dem Schirm, er schickt ja immer noch jeden Monat Geld hin und fliegt dahin, besucht die und so.
Das, ja, klar.
Ich weiß nicht warum, aber in meinem Kopf war das so, keine Ahnung, wenn man dann weg ist, ist man weg und dann gibt es das Leben nicht mehr, aber macht na ja gar keinen Sinn.
Das nennt sich so Black Tax, also quasi, dass du...
Black Tax?
Ja, Black Tax, also
schwarze
quasi...
Steuer?
Nee, ja genau, also quasi, wenn du so schwarze Familie hast in Ländern, in ärmeren Ländern, dass du dir dann quasi weiterhin finanziell unterstützt.
Ach so, echt?
Black Tax, ja, ja.
Krass, krasser Name.
Ja.
Das heißt Black Tax?
Ja, also so nennt er es zumindest.
Das hört sich so an, als ob er muss.
Nee, also...
So Steuer ist so ein negatives Wort.
Nee, das ist halt so... auf jeden Fall eine freiwillige Entscheidung. Ich meine, es gibt natürlich kaum was Höheres, als so seine Familie irgendwie zu unterstützen. Und die haben jetzt, also ich war ja einmal in Kenia vor 10 Jahren oder 8 Jahren oder so. Und der hat da halt auch so ein Haus hingebaut und so weiter. Weil das ursprüngliche Haus, wo meine Mutter ihn dann auch quasi die Familie besucht hat, war literally eine Lehmhütte. Also meine Oma hat quasi in einer Lehmhütte gewohnt, so richtig. Und er hat dann ein Haus hingebaut und Wasserversorgung und so. Das ist halt schon krass. Also mein Vater hat Geld in die Hand genommen, also deutsches Geld, jetzt nicht 10 bis 20 US-Dollar, sondern deutsches Geld in die Hand genommen, hat Wasserversorgung gebaut. Und das sind immer noch Wassertanks. Also wir reden hier nicht von einer Wasserleitung.
Das heißt, da kommt dann zu einer gewissen Zeit immer ein Wassertanker und füllt das Wasser
genauso,
quasi auf.
Quasi, der wird auf Stelzen oben befestigt, weil das Wasser dann nach unten läuft und der kommt quasi mit einem LKW irgendwie einmal im Monat oder so und tauscht halt. Das sind aber dann schon richtig große Mengen an Wasser. Ja. So
fürs
ein riesiges
Dorf dann oder
nee,
fürs Haus?
Nee, nur fürs Haus. Jedes Haus oder viele Häuser haben quasi einfach
sind
so...
Sind deine Tanten die Kings in dem Dorf, oder?
Ja, also das... Tanten... Achso, die wohnen da nicht.
Also seine...
Also ja,
seine,
genau. Nee, oder meine Oma... Ja, meine Oma hat da quasi jetzt gewohnt bis vor kurzem eben und... Also auf jeden Fall luxuriöses Leben, aber quasi dieses, da wo sie wohnt, ist schon so abgelegen, das kann man schon nicht mehr Dorf nennen. Also als ich da war, da ist rundherum nichts. Ich habe mich auch nicht getraut, quasi den Hof zu verlassen, weil da so, mir wurde gesagt, da sind Schlangen und so.
Krass.
Ja.
Vor allem auch krass, dass das so, keine Ahnung, dass er nicht das Bedürfnis hatte, das selber mal so zu erzählen. Weil, ich weiß
ist,
nicht.
Ist schon, ist safe heftig. Und aber was ich, also ich.
Ja, auch wirklich spannend einfach.
Ich wusste die Geschichte quasi schon in Teilen. Und es war schon einer meiner Main-Motivatoren, zu gewissem Zeitpunkt selber viel zu arbeiten, weil ich mir dachte so, sein gesellschaftlicher Aufstieg ist von fucking almost nothing, so respectfully, aber hin zu, er kann die ganze Familie versorgen und so, er lebt jetzt nicht in Saus und Braus, aber ist auf jeden Fall überdurchschnittlicher Verdiener, auch in Deutschland. Und ich finde es so respectable und ich dachte mir halt quasi so, wenn ich den gleichen gesellschaftlichen Aufstieg mache wie er, so crazy.
Ist so schwanzvergleichmäßig oder eher so...
Vielleicht auch die Suche nach Anerkennung.
Okay. Von ihm.
Ja, I guess. Kann sein, ja. Meine Eltern sind, by the way, geschieden, seitdem ich 3 Jahre alt bin. Das heißt... mein Vater ist in Bremen, wohnt er, und ich habe dann in Karlsruhe gewohnt, aber ich habe ihn nur so 2-3 Mal im Jahr gesehen.
Und warst du eigentlich das letzte Mal da?
Schon länger her, aber ich gehe jetzt nächste Woche dann, weil da ist die Beerdigung meiner Oma, und da, Digga, er hat von diesen Beerdigungen erzählt. Es ist so insane. Da, also das ist, da wird richtig viel Geld ausgegeben, so verhältnismäßig so 10.000 Euro. Und das
in
richtig,
Kenia?
Ja, ja. Und quasi...
Wenn sie 10 Euro im Monat...
Da kommen 500 bis 1.000 Leute, und das ist richtig Halligalli. Da wurden gerade in der WhatsApp-Gruppe, in der Familiengruppe, die ich dir ab und zu mal zeige, ja, da wurden gerade so T-Shirt-Größen abgefragt. Und alle stimmen so ab quasi für T-Shirt-Größen.
Also die kriegen dann T-Shirts.
Wo dann Sachen drauf geprintet sind und so. Rest Krass. In Peace und solche Geschichten dann mit dem Gesicht drauf und so. Es ist übelst so fette Beerdigung.
Ja.
Und mein Vater hat gesagt, er will so der sein, der in der Kette das quasi unterbricht, weil das so verschwendetes Geld
ist.
So.
Boah, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie arm die da noch leben oder in was für Verhältnissen, aber es hört sich so ein bisschen für dann den Tod so viel Geld ausgeben, finde ich krass.
Ja, ja.
Ja, aber was heißt das? Ist der dann per Zoom-Meeting dabei?
Nee, oder er fliegt hin.
Ach, er fliegt hin.
Ja, und ich passe auf meine Geschwister auf.
Ah, ach krass, okay.
Ja,
ah.
Ja, ja.
Okay, und die Stiefmutter?
Fliegt die auch? Die kommt auch, ja, die beiden.
Ah, krass.
Genau, also ich bin alleine quasi in Bremen. Und er muss es natürlich in Teilen zahlen und so weiter. Es ist ja auch wieder Kosten und organisieren. Das ist schon immer Aufwand. Ich sehe das ja auch. Ich weiß, dass
Beerdigungen sind ja immer...
Ja. Es ist so crazy, weil in Kenia eigentlich oder mehrheitlich selbstständig die Leute sind. Zum Beispiel meine Tante hat, glaube ich, eine Fischerei. Meine andere Tante hat ein Speditionsunternehmen und so. Die arbeiten auch zusammen.
Wahrscheinlich viel einfach Selbstversorgung, oder?
Selbstversorgung, aber halt quasi... Auch so, alle haben so mega viele Hustles, so selbstständig. Jeder versucht, Stuff zu verkaufen an andere.
Ja.
Das ist voll spannend, ja.
Ja, krass.
Ja, das war die Geschichte von meinem Dad.
Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen, wenn man nicht so dabei war. Ich glaube, er hat so bestimmt noch übel viel Zeug, was man woran er auch gar nicht denkt oder so kleine Details. Sowas wie der Weg zur Bibliothek oder sowas.
Ja. Es ist halt,
oder auch sein Leben in Nairobi, wo hat er da überhaupt gelebt?
Ja. I don't know.
Nairobi muss ja riesig sein.
Ja, es ist riesig. Also, da war ich auch mal. Warst du mal da?
Ich?
Ja?
Nee.
Also ich dachte irgendwie, keine Ahnung.
Ich kann mir auch gar nichts darunter vorstellen. Es könnte so übel neu und modern sein. Es könnte aber auch übel veraltet sein. Keine Ahnung. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen.
Ich würde sagen, vom Infrastrukturlevel, also ich war auch vor längerer Zeit da, muss ich fairerweise sagen. Und vielleicht war ich auch im falschen Viertel, aber so etwas über Bali. Schon so sehr staubig und so, aber von der Idee her ganz cool gemacht. Manche Cafés haben so gecheckt, manche nicht. Checkst du?
Ja.
So.
Ja, so war es eigentlich in Namibia, Botswana und so auch.
Als wir angefangen haben mit unserer Selbstständigkeit, da habe ich ja auch quasi am meisten Gegenwind quasi von meinem Dad bekommen. Und ich fand das so unrelatable, weil für mich war es immer so, wenn ich jetzt 19 Jahre alt bin, ich komme aus dem Abi raus, so... Ich habe ein finanzielles Polster im Sinne von, meine Mom kann mich weitestgehend unterstützen. Es gibt staatliche Unterstützungen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist basically, du kriegst Hartz IV. So, also da bin ich ja auch noch weit weg von gewesen zu jedem Zeitpunkt. Und dieses Sicherheitsnetz hat mein Vater, glaube ich, oder nimmt er emotional so anders wahr, dass es für mich war, lass mich doch einfach jetzt mal ein Jahr quasi versuchen, selbstständig zu sein. Und für ihn war das halt quasi ein verschwendetes Jahr. Weil ich glaube, es ging schon viel auch um bei den Top-Leuten mit dabei zu sein, musst du immer performen, also zu jedem Zeitpunkt. Da kannst du nicht einfach mal sagen, ich mache jetzt hier ein Gap Year und so.
Aber das Gap Year, für die es nicht wissen, aber wir waren ein Jahr reisen nach dem Abi.
Ja, das stimmt.
Das fand er ja, also von dem, woran ich mich erinnere,
stimmt.
Okay eigentlich.
Ja.
Also da hat er eigentlich erstaunlicherweise, jetzt wo ich drüber nachdenke,
stimmt.
Da gab es von dem, was ich mitgekriegt habe, eigentlich kaum Gegenwind, sondern stimmt. Eher, als du dann angefangen hast, was zu machen.
Das stimmt.
Er hat dir sogar... Hat er denn nicht sogar Geld geschickt?
Ja, das stimmt. Reisen? Nee, stimmt. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist quasi, hatte auch damit zu tun, dass er quasi davon ausging, dass ich danach studiere.
Ah ja, okay. Ja.
Genau, also er wollte quasi unterstützen, dass ich danach richtig Bock habe aufs Studium, I guess. Aber ja, also ich check diese Perspektive so safe, weil halt für ihn oder für auch alle da Bildung der ultimative Safety-Spot war. Und ich glaube quasi, die Privilegien, die du bekommst durch dieses bisschen Bücher lesen, 3 Jahre lang, 4 Jahre lang, stehen für ihn einfach gar nicht im Verhältnis zu dem, was du quasi riskierst, wenn du es nicht hast. Aber es ist halt auch wirklich Teeplantage und
eine ganz andere
früher
Welt,
Tod versus du arbeitest in einem Coffeeshop. Ich glaube halt Heiki auch, also ich glaube, jeder sagt immer, man weiß, wie privilegiert man ist. Ich glaube, man kann es gar nicht verstehen, wie privilegiert wir sind. Ich glaube, du kannst nicht greifen, in was für einem Deutschland wir aufwachsen. Also alle haten Deutschland als Scheißland und so. Digga, ich sag, wir reden hier von den Top 5%. Es ist so 5% hoch und runter, wie gut es einem in Deutschland geht.
Ja, ich habe letztens so einen Clip irgendwie gesehen, da hat wieder jemand Deutschland gehatet oder generell seine Situation gehatet und dann war so die Frage quasi, wenn du jetzt nochmal an einem random Ort geboren werden könntest,
ja,
quasi würdest du den Knopf drücken so.
Ja, ja.
Ich würde so alles tun, um ihn nicht drücken zu müssen.
Ja.
Also ich würde alles tun, um wieder in Deutschland geboren zu werden.
Ja.
Weil ich so quasi, klar, es gibt immer ein paar Länder, die es besser sind, besser machen, besser sind, whatever.
Ja.
Aber so overall im Vergleich zu allen Ländern,
ja,
sind wir schon sehr, ich würde sogar sagen Top 2% oder so.
Also es gibt, ja, es gibt Heiki 3, 4, 5 Länder, wo ich sagen würde, mache ich. Und es gibt 180 Länder, das heißt,
ja,
eine hohe Wahrscheinlichkeit.
So habe ich jetzt auch gerechnet.
Ja. Nee, 100%. Aber genau, ich glaube, ja, ich glaube, der Mensch ist leider so, dass er nie über seinen Tellerrand rausschauen kann, im Sinne von, dass ich genuinely relaten kann, wie mein Vater, was die Perspektive von meinem Vater darauf ist. Ich glaube, dafür ist mein Kopf einfach zu privilegiert aufgewachsen.
Aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen nicht das Ziel, aber auch was Gutes.
Ja.
Dass man dann quasi, dein Vater hat es geschafft, er, ja, kann es vielleicht noch nicht ganz verstehen,
ja,
dafür musst du es auch nicht verstehen. Ist ja auch was quasi...
Aber ich find's irgendwie so traurig, weil mal angenommen, es ist jetzt nicht das Gleiche, aber ich häufe jetzt 1 Milliarde Euro an auf meinen Namen und mein Sohn wächst in einer Welt auf, wo das für ihn kein Privileg ist. Das würde mich so ärgern. Checkst du?
Dich ja, aber für ihn, wenn er quasi nicht abgehoben ist oder das Geld, also quasi dann ist es ja gut, der Vergleich mit 1 Milliarde ist jetzt halt heftig, weil dir geht es, ja, jetzt, okay, schon sehr gut und 1 Milliarde ist halt einfach nochmal so, damit kannst du richtig die Welt verändern, aber quasi von dem, was dein Vater hatte,
ja,
zu,
ja,
okay, dem, was du jetzt hast, ist ja schon einfach,
ja.
Ja.
Ja, ja, ich find's irgendwie humbling. Ich find's so, weil ich mir auch in letzter Zeit öfter so denke, so, ja, also ich verdiene doch gerade gutes Geld, so, ja, warum jetzt so nicht auch schon mal irgendwie planen, ob ich irgendwie retiren kann, so bald wie möglich, ne? Also dass man schon so diesen Plan baut, aber ich finde es auch quasi, wenn ich gerade in der Position bin, als Selbstständiger so viel Geld zu verdienen, ich meine, wir machen ja kein Geheimnis draus, finde ich es einfach auch ein bisschen meiner Verantwortung, diese Welle zu reiten für andere Menschen. Also Bro, ich will jetzt null diese Moralpeitsche schwingen, aber wenn ich für einen Dreh mit einer Firma in Berlin 2000 Euro bekomme und ich mache das, so, diese 2000 Euro machen so einen Unterschied oder wären so crazy für zum Beispiel meine Tante. Also es ist sogar ein sehr direkter Vergleich. Und ich bin dann vielleicht zu fein, also das ist jetzt ein wirklich beispielhaftes Beispiel, aber ich bin dann vielleicht jetzt so zu fein, auch mal noch ein bisschen mich durch den Dreck quasi zu schaufeln, weil ich halt nochmal privilegiert bin innerhalb meines Privilegierts. Aber das hammelt mich dann schon ein bisschen. Muss ich sagen. Ganz ehrlich, Leute sagen, du schaust nicht darauf zurück und denkst dir, hätte ich mehr gearbeitet. Aber ich glaube, wenn man zurückschaut und man sieht, ich habe das erreicht, was ich mir vorgenommen habe oder ich habe etwas Großes bewegt, ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Also wenn er zurückschaut, dann denkt er sich, krass, ich habe es geschafft, irgendwie auf diese Uni zu kommen und er ist stolz darauf. Und ich finde das so respectable. I like it. Also ich finde quasi, wir sind auch...
Safe, aber das ist ja eben, da geht es ja dann um Ziele, die du hast. Zum Beispiel, wenn jemand Schauspieler werden will, keiner wird am Ende seines Lebens sagen, oh, wie schade, dass ich Schauspieler geworden bin.
Mhm.
Ich glaube, es geht eher einfach um dieses Geld. Wenn jetzt das Ziel einfach nur ist, Geld zu machen, dann glaube ich schon, dass man zurückschaut und sich denkt, oh, was habe ich jetzt eigentlich mit dem Geld gemacht? Ich habe nichts damit bewirkt, ich habe niemandem geholfen. Aber wenn man sich zum Beispiel vornimmt, coole Projekte zu machen, ich glaube, jetzt schon würden wir zurückschauen und denken, Alter, wie geil, wir haben... 40 Leute nach Kroatien eingeladen, haben da cooles Zeug gemacht. Wir haben unsere Freunde mitgenommen, die da gearbeitet haben.
Ja.
Sowas. Und ich glaube, es ist auch immer so ein guter Mix aus allem. Ja, okay, also quasi,
ja.
Ich glaube, man darf nicht nur zu streng mit sich sein,
ja,
aber auch nicht zu Larifari und wertschätzen, ja, das, was man hier hat und wie privilegiert man ist. Weil sonst ist es, finde ich, auch ein bisschen gewastet, wenn man quasi, wenn jetzt zum Beispiel dein Vater dafür gearbeitet hat, dass du so leben kannst, wie du lebst,
ja,
und du machst es aber genauso quasi wie er und arbeitest immer nur und genießt gar nicht auch die Privilegien, die du hast, dann fühlt es sich für mich auch nicht verschwendet dann, aber so, keine Ahnung, wenn ich so viel machen würde für mein Kind, dann würde ich mir wünschen, dass mein Kind das wertzuschätzen weiß, aber auch ein bisschen genießt und eben nicht das machen muss.
Ja, safe.
Was ich mache, damit meine ich nicht, dass ich, wäre ich in der Situation so.
Ja, safe.
Ja.
Ich frage mich, also ich glaube eigentlich nicht an sowas, aber ob die Disziplin in ihm genetisch an mich weitergegeben wurde. Weil ich würde sagen, ich bin schon ziemlich diszipliniert.
Ich meine, das ist jetzt ja ultra die philosophische Frage, ob man quasi, ob jeder Mensch im bei der Geburt, im Urzustand, whatever, quasi genau gleich ist oder nicht.
Achso, naja gut,
das ist ja so ein bisschen die Frage. Weil man weiß ja nicht, ob sowas wie Disziplin übertragen wird. Manche sagen ja safe und manche sagen aber nee, es ist einfach so das Zusammenspiel aus allem, wie du erzogen worden bist, was dir passiert ist im Leben. Und das überschneidet sich natürlich, weil dein Vater dich ja auch so erzogen hat.
Also ich glaube irgendwie auch quasi biologisch nicht dran, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Vater kriminell war, stirbt und dann kommt sein Kind zur Welt, dass das Kind dann automatisch auch kriminell ist. Aber ich glaube schon an viel so kulturelle Prägungen im Sinne von, so wenn du jetzt zum Beispiel die ersten 5 Jahre mit deinem kriminellen Vater verbringst, halte ich die Wahrscheinlichkeit für deutlich höher, dass du auch kriminell bist.
Safe, aber das ist ja dann quasi nicht vererbt.
Nee, genau, das ist nicht vererbt.
Aber er wurde geprägt.
Ja, aber ich frage mich, ob dieser Einfluss, dass ich von meinem Vater kommt oder ob es die Instagram Reels sind von der Hustle Culture.
Vielleicht ein Mix, das wäre auf jeden Fall eher unterbewusst, oder? Weil früher hast du ja gar nicht so mit drüber geredet.
Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht drüber geredet. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weg von diesem ernsten Thema hier, von den philosophischen Themen, ja. Und wir werden mal ein bisschen banaler. Wir spielen nämlich jetzt, ab wann ist es okay? Und passend zu dem Privilege ist die erste Frage, ab wann ist es okay, sich reich zu nennen? Fangen wir erstmal so an. Ab wann bist du reich?
Kannst du eine Zahl von mir hören? Für mich ist es ein Gefühl. Für mich ist es ein, bist du reich? Das Erste, was einem im Kopf kommt. Ob das jetzt ist, weil man morgens aufwacht mit seinen Kindern im Arm und der Frau im Bett oder weil man auf sein Konto guckt und sich denkt, scheiße, da sind 100.000 drauf.
Hannes, bist du reich?
Ja. Aber ich hätte zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben mit Ja geantwortet. Also,
ach echt?
Allein wegen Freunden, die ich habe und den Urlauben, die ich hatte, meiner Familie, so. Das ist jetzt so ein bisschen Gelaber, was alle mal sagen, reiches Familie und Freunde. Aber für mich ist das einfach so der gesamte Mix. Und da würde ich schon sagen, dass ich quasi reich bin.
Checker.
Läuft das Spiel so, dass ich dich zurückfrage? Oder
nur wenn du willst, bei der Frage musst du jetzt nicht. So, nächste Frage. Okay. Ab wann ist es okay, vor seinem Partner zu furzen?
Oh. Digga, da habe ich eine unpopular Opinion, für die ich gehatet werde. Gott. Es ist ab dem ersten Moment, ab dem man sich sieht, natürlich okay. Und wenn, das ist ja menschlich, das passiert dauernd. Und wenn es einfach passiert, dann finde ich es lustig, vielleicht auch ein bisschen süß. Aber ich mag es gar nicht, das absichtlich zu machen. Also ich mache das auch selber nie. Wenn ich so auf der Couch sitze und egal, ob das ein Freund ist oder eine Partnerin, und er oder sie rülpst richtig absichtlich laut.
Rülpst oder furzen?
Ich sag jetzt mal rülpsen. Aber auch furzen, das finde ich so echt ungeil. So, es ist jetzt nicht so deep. Ich bin dann nicht wütend oder so. Aber ich finde es einfach so unnötig und ich mach's auch nie. Also du bist Zeuge vor meinen Partnern und Partnerinnen, die ich hatte. Habe ich so, ich weiß, dass es voll viele so, das ist voll das Ding für die auch in Beziehungen. Und ich finde es fast bewundernswert, das ist ja schön. Aber ich dieses Absichtliche mag ich nicht. Aber um auf deinen Frage zu antworten, ab dem ersten Moment, ab dem man sich sieht, ist natürlich okay. Ist menschlich auch so.
Würdest du sagen, du hast noch nie in meiner Anwesenheit gefurzt?
Doch, aber ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Menschen, mit denen du ähnlich viel Zeit verbringen würdest, die würden viel öfter furzen.
Das kann sein.
Ich furze nie so provokant absichtlich einen an oder so. Das mache ich einfach nicht. Und rülpsen tue ich nie.
Weißt du, von wem ich nicht gerne einen Furz abbekommen würde?
Oh je.
Jason.
Ja, Digga, Hölle, nein.
Digga, nach so einem ordentlichen Blueberry-Muffin, Digga.
Nee.
Shoutout an Jason, Digga, der die Folge hoffentlich hört. Ab wann ist es okay, den Kellner zu fragen, wann das Essen kommt? Wenn er dauert.
Boah. Da bin ich ganz schlecht drin. Also ich warte gefühlt lieber 2 Stunden, als sowas zu fragen.
Ja, ich weiß.
Gut, den Kellner zu fragen, wann es kommt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Sagen wir mal, beschweren.
Ja.
Ich sag Dreiviertelstunde.
Ja, okay, krass. Das ist schon early. Schon early.
Boah, ich sag, eine Dreiviertelstunde, nachdem man bestellt hat, zu warten auf Essen, wirkt vielleicht jetzt nicht so lange, aber ich glaube, wenn man so da sitzt, ist es schon lang.
Ja, aber kommt so ein bisschen.
Ich meine jetzt auch nicht beschweren, so, wo bleibt mein Essen, sondern einfach so, Entschuldigung, wir haben jetzt echt schon.
Und lass uns jetzt mal die zeitliche Ebene noch wegnehmen. Lass uns jetzt mal hingehen zu, es ist einfach eklig oder ein Haar oder du baust die Kette jetzt weiter. Ab wann ist es okay, sein Essen zurückzugeben? Mach mal ein Szenario, wo es okay ist, sein Essen zurückzugeben.
Also ich mache einmal ein Szenario für mich und das ist nie, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was zurückgeben lassen. Egal, was da drauf ist, da könnte eine lebende Made drauf sein, ich bezahle und gebe wahrscheinlich noch Trinkgeld.
Ja.
Aber ab wann es eigentlich okay ist, also auf jeden Fall, wenn es schlecht ist, wenn man sieht, dass es schimmelt oder so, oder dass ein Tier drin ist. Wenn jetzt ein Haar drin ist, finde ich nicht. Das kann man, wenn sonst alles passt, das lecker ist, so, das kann einfach passieren. So, Mensch, jeder Mensch hat Haare, vielleicht fliegt es runter. Gut, wenn es jetzt so 4 Haare sind, dann würde ich auch mal sagen, ey, das ist ein bisschen haarige Angelegenheit. dann, wenn es ganz komisch schmeckt.
Ja.
Und ich finde an sich ist auch okay, wenn es einfach einem echt nicht gut schmeckt.
Ja.
Obwohl ich da schon sagen muss, das ist auch ein bisschen so, keine Ahnung, du suchst ja das Restaurant aus und wenn das Essen nicht quasi schlecht ist im Sinne von abgelaufen schlecht, sondern dir einfach nicht schmeckt, dann ist es halt so, okay, Pech gehabt. Das ist halt das Restaurant, das macht das Essen so, wie es macht. Aber
ich finde beides schwierig, okay. Weil ich glaube, rechtlich gesehen ist zum Beispiel, du gehst zum Friseur, er schneidet dir die Haare, dir gefällt der Haarschnitt nicht, kriegst dein Geld halt nicht zurück. Natürlich nicht. Hat er trotzdem Zeit aufgewendet. Genauso wie jetzt bei der Küche. Lebensmittel sind trotzdem reingeflossen, Arbeitszeit und so. Aber ich glaube, Restaurants würden es fast immer machen. Ich glaube, die würden fast immer das Essen zurücknehmen, aus egal welchem Grund.
Ja, glaube ich auch. Aber es wäre zu unangenehm.
Ja.
Würde ich irgendwie nicht machen. Ich meine, meistens ist es auch nicht so deep. Ich hatte, glaube ich, in meinem Leben jetzt auch noch nie ein Essen, wo ich mir so wirklich. Das meiste Essen, was ich bestelle, was mir echt nicht schmeckt, liegt daran, dass ich nicht richtig gerafft habe, was das Essen eigentlich ist. Da habe ich irgendwas bestellt und dann merke ich so, das mag ich ja gar nicht.
Ja,
und das ist ja ein bisschen mein Problem.
Ja.
So, dass ich jetzt wirklich eine Pizza Margherita bestelle und die Pizza, ja doch, ist mir auch ab und zu passiert. Nee, manchmal ist das Essen einfach schlecht.
Mhm.
Und dann finde ich es eigentlich auch okay, was zu sagen.
Ja, checke.
Würde ich trotzdem nicht machen.
Ich habe es, glaube ich, 1-2 Mal in meinem Leben zurückgegeben, reklamiert. Einmal hatte ich Schimmel auf dem Schinken.
Ja, ich weiß sogar, wo das war, da war ich dabei.
Ja.
Ja, dann ist 100 pro. Okay, hätte ich jetzt Schimmel auf meinem Essen, würde ich auch was sagen.
Ja, naja. Weil es fällt mir jetzt gerade ein bisschen ein, random. Ab wann ist es okay, einen Krankenwagen zu rufen? Und ich beantworte die Frage selber.
Okay.
Ich habe öfters schon den Krankenwagen gerufen in meinem Leben. Ich habe öfters mitbekommen, dass jemand einen Krankenwagen gerufen hat. Ich finde immer, es ist absolut klar, ob gerade ein Krankenwagen gerufen werden muss oder nicht. Es ist mir noch nie passiert, dass es so ein Zwischending war.
Krass, mir ist voll oft passiert.
Ja?
Ja. Wir hatten noch einmal.
Digga, du redest von irgendwelchen Saufereien, Digga.
Nein, 13. dann wir Sport. Nee, mit Saufereien mit 13 finde ich es immer gut, den Krankenwagen zu holen, wenn man sich da so wenig auskennt. Da better safe than sorry. Aber wir hatten einmal auch so Sportnoten gemacht.
Mhm.
Und dann war einer nicht so gut. Und dann hat er so sich verletzt gehabt.
Nein.
So, dass er den Krankenwagen. Ja, ist schwierig zu erklären, wenn man nicht dabei war. Mir ist es mir ist es immer mal wieder passiert, dass ich dachte, okay. What? Muss man jetzt vielleicht nicht den Krankenwagen rufen.
Mhm.
Ich meine, overall, das kostet nichts, die so lange diesen quasi lieber einmal zu viel rufen
als einmal zu wenig. Das kostet den Steuerzahler was?
Nein, aber quasi lieber einmal zu viel rufen als einmal zu wenig. Ich will jetzt hier nicht aufrufen, dass alle Leute Weicheier sind, aber das ist bei mir schon anders. Ich habe mir schon immer mal gedacht, okay,
ah, krass, das ist der Krankenwagen
nie
kommen.
Passiert. Ich habe aber auch in meinem Leben einmal den Krankenwagen gerufen.
Ich habe wirklich schon, glaube ich, 3-4 Mal den Krankenwagen gerufen und ich glaube einmal Polizei auch.
Polizei.
Krass. Ja, ich weiß aber nicht mehr warum.
Oh.
Ist irgendwie cool, dann immer so 112.
Ja, ein bisschen. Ja.
Ab wann ist es okay, Smalltalk zu beenden? Also gerne in Sekundenzahlen. Und da sind wir auch ganz unterschiedlich.
Okay.
Also für mich, wenn ich jemanden treffe, ich kann es nach 15 Sekunden beenden, auch wenn ich den kenne. Wie geht's dir? Oder wo gehst du hin? Ich sag, wo ich hingehe. Ey, dann viel Spaß, ciao. So mache ich schon mal.
Gut mache ich auch, aber manchmal komme ich nicht raus.
Ja.
Es gab wirklich schon Momente, da habe ich 20 Minuten Smalltalk geführt gegen meinen Willen und ich hätte es gerne nach 10 Sekunden beendet.
Ja, checke.
Ich komme da irgendwie nicht raus, ich kann das nicht. Weil es ist dann immer so, es gibt Leute, die können das, vielleicht du, und es gibt Leute, die können das nicht. Weil bei mir ist es immer so, wenn ich es dann mal mein Herz in die Hand nehme und sage, ich beende es jetzt.
Ja.
dann wirkt das immer so, die andere Person, oh, okay. Und ich weiß genau, sie denkt gerade, oh, der hat mich jetzt ja voll abgewimmelt und hatte gar keinen Bock.
Ja.
Und das finde ich ganz schlimm. Das will ich auf gar keinen Fall. Deswegen, es ist okay, wenn beide Parteien, ich weiß nicht, Digga, schwierig. Es ist okay, wenn es sich so ergibt.
Ja. Aber also es ist auch nicht falsche. Okay. Es ist nicht okay einfach. Man kann Smalltalk nicht abbrechen.
Nee, es ist safe okay. Man kann ja die andere Person nicht so zwingen. Ich mag Smalltalk, by the way, gar nicht. Deswegen sagt Jared das zu mir.
Glaubst du, ein Aggressor, also quasi die Person, die den Smalltalk aktiv weiterführt, führt ihn manchmal auch nur, weil sie nicht will, dass du denkst, dass sie keinen Bock hat?
Nee, ich finde, man merkt es schon.
Ah, okay.
Es ist immer so, ah ja, und dann guckt man, ob die andere Person auch sagt, ah ja, und manchmal sagt sie nicht, ah ja, redet weiter, und dann sagt man so, ah ja, genau, das sehe ich auch so, ja.
Ja,
und wenn sie aber sagt, ah ja, ah ja, gut, dann ciao.
Ah ja,
so,
okay.
Ja.
Ah, ich schaue jetzt, ob ich ah ja gesagt habe. Wie viel muss man einen Anruf abmoderieren, ab wann ist es okay, dann aufzulegen?
Was? Wie bitte?
Also, wenn du telefonierst, anders, wir telefonieren, ich beende meinen Satz und lege direkt auf, normalerweise, ne?
Ja.
Das ist ja nicht normal.
Nee, beim Telefonieren bin ich da ganz anders.
Ah, okay.
Wenn ich keine Lust mehr auf ein Telefonat habe oder was zu tun habe oder so, dann ist in 10 Sekunden später das Gespräch beendet. Weil, gut, ist vielleicht asozial, aber da habe ich dann immer irgendwas, ah ja, jetzt kommt mein Uber oder ich muss jetzt, ich sage einfach immer, ich muss jetzt gehen. Das finde ich irgendwie okay. Außer man ist jetzt voll in einem deepen Gespräch.
Dann krass, dass du einfach sagst, dass du gehen musst. Ich sag literally einfach, ciao.
Ja, so eine kleine Abmod, ja, kleiner Übergang. Aber ich finde, das finde ich gar nicht.
Ja, okay. Ab wann ist es okay, ich liebe dich zu sagen? Ab Tag 1, wo man datet, Tag wie viel? Bro, wenn du jetzt sagst, ab dem ersten Tag, Digga, das sehe ich nicht so.
Vielleicht ab im Schnitt, also das kann man natürlich nicht mit einer Zahl labeln, aber so 3 Monate. So ab dem man die Person anguckt und sich denkt, ich liebe dich, aber es gibt so eine Frist von 2-3 Monaten, wo man es einfach noch nicht
ja,
sagen
genau,
kann.
Ja, genau, 100%
valid. Man kann nicht so nach einem Monat, das lasse ich einfach nicht zu.
Aber ich finde auch,
außer es ist beim Sex. Weil ich, nein, aber das habe ich hier im Podcast überhaupt mal drüber geredet.
Ja, ich glaube schon, ja. Aber kannst du trotzdem noch sagen.
Ich habe beim Sex immer das Bedürfnis, ich liebe dich zu sagen, egal mit wem ich schlafe. Immer. Ich würde am liebsten jedes Mal, wenn ich Sex habe und man ist so Missionar, bei allen anderen Positionen nicht, aber irgendwie immer, wenn sie auf, also Missionar halt, wenn sie auf dem Rücken ist und ich bin auf ihr ganz normal, dieser ganz Standard Pose als Stellung und man guckt sich dann so in die Augen, ich, egal wer es ist, in dem Moment, irgendwas nimmt Überhand über meinen Körper und ich muss immer sagen, ich liebe dich. Ich habe es noch nie gemacht,
ja.
Ich habe einen Freund, den geht es außerdem, ist das auch schon mal rausgerutscht und das finde ich schon unangenehm. Aber ja, ab, sagen wir mal, 3 Monaten kann man es so sagen.
Aber ich finde
kann man es ernst nehmen.
Weil, guck mal, du, sagen wir mal, nach einem Monat entwickelst du Gefühle. Das finde ich einen valid Timeframe so. Nach einem Monat bist du verliebt. Und dann brauchst du aber ja mal mindestens noch 4, 5, 6 Wochen, um überhaupt festzustellen, bin ich sicher verliebt oder hat sie überhaupt toxische Magie auf mich angewendet, mäßig.
Ja, es gibt bestimmt so Einzelfälle, da ist es wirklich...
Also ich finde, ich liebe dich. Und da jetzt antworte ich auch drauf. Ich liebe dich ist für mich ein 6-Monate-Ding. Für mich ist, ich bin verliebt in dich, ein 3-Monate-Ding. Aber ich liebe dich ist für mich 6-Monate-Ding. Bro, du...
Ja, das ist ja so ein Gefühl, das kannst du ja nicht in Zeit labeln. Es gibt halt einfach so, nach zum Beispiel, nach 1 Minute geht nicht.
Ja.
Das heißt, es gibt schon mal einen Zeitraum, wo es wirklich nicht geht. Man kann schon mal nicht sagen, nee, Liebe geht immer.
Ja.
Weil nach 1 Minute geht, würde ich sagen, nicht. Nach 1 Stunde würde ich sagen, auch noch nicht. Einen Tag würde ich sagen, auch noch nicht.
Ja. Ich finde halt, ich finde halt, Liebe im Vergleich zu Verliebtsein ist sowas, das lebt von der Konstanten. Also es geht um die Nachhaltigkeit bei Liebe und du kannst nur eine gewisse Nachhaltigkeit festgestellt haben nach einer gewissen Zeit.
Jein, aber es ist ja schon ein bisschen individuell. Das kann man ja auch dann, jemand, der 30 Jahre verheiratet war, kann dann auch sagen, man kann es jetzt nach 5 Jahren wissen. Und Liebe ist ja auch schon auch ein Gefühl. Also manchmal kenne ich eine Person eine Woche und habe das Gefühl, ich bin vertrauter und kenne sie besser als Leute, die mich Jahre kennen. Aber ja, ich finde 6 Monate ein bisschen lang.
Ich find 6 Monate immer noch recht zügig, to be honest. Also für mich, ich glaube, ich habe zu Livia, ich liebe dich gesagt, nach 7 Monaten.
Ja, aber es gibt Leute, die fangen mit 18 an zu studieren, es gibt Leute, die fangen mit 30 an zu studieren.
Ja, klar. Nee, ist auch individuell, ist ja keine Vorschrift, aber ich finde es so für mich einfach.
Aber dann sind ja 3 bis 6 Monate eigentlich eine gute Lösung.
Jetzt kommt mein Favorite, wann ist okay Szenario. ab wann ist es okay, nach dem Schlussmachen eine neue Beziehung zu haben?
Na.
Digga, ich finde das so schwierig. Ich finde das so schwierig. Ich habe keine klare Meinung dazu.
Ich auch nicht.
Aber ich finde es doch immer ätzend.
Digga, da bin ich aber egoistisch. Ich sag aus Sicht von, ich habe eine neue Beziehung.
Mhm.
Würde ich es nicht so time-labeln.
Mhm.
So ein Tag danach ist natürlich heavy, aber wenn es einen Monat oder zwei Monate später passiert, dann würde ich mich nicht selber davon abhalten, nur weil es nicht okay ist.
Ja.
Aber würde meine Ex-Freundin, mit der ich 5 Jahre zusammen war, einen Monat nachdem wir Schluss gemacht haben, neue Partner haben, das fände ich komplett tot.
Ja.
Also da wäre ich mir sicher, okay, gegen Ende, also irgendwas hat in der Beziehung gar nicht gestimmt und so, aber voll die schwierige Frage. Also das ist natürlich auch irrational, was ich jetzt sage, dass es bei mir mehr okay ist als bei ihr. Aber schon so ein halbes Jahr, ja.
Also ich finde nämlich, es sagt schon ein bisschen was über die Beziehung aus, weil du hast recht, entweder das Schlussmachen ist zu spät gekommen, also mal angenommen, du hast jetzt eine Freundin direkt danach, dann hast du entweder zu spät Schluss gemacht,
weil
du
schon länger... Freundin, gell? Nicht einfach nur Sex,
genau, zusammen, Beziehung. Genau, zusammen. Ja, ja. Weil du hast dann entweder zu spät Schluss gemacht, weil du quasi die Beziehung, du hast die weitergeführt, obwohl du schon länger entliebt warst. Anderes Szenario ist, du machst Schluss und dann brauchst du einfach literally Zeit, um darauf klarzukommen, dass du gerade Schluss gemacht hast. Also wenn du nicht vorher schon abgeschlossen hast mental, dann musst du ja abschließen. Digga, und in diesem Monat mit jemandem zusammenzukommen, zeigt in meinen Augen einfach, dass du nicht bereit bist, du bist nicht bereit, alleine zu sein. Du hast einfach Angst davor, alleine zu sein. Und das ist die schlechteste Motivation, wo du mit jemandem zusammen sein kannst. Heiki. Einfach nur, weil du nicht alleine sein kannst. Dann, das ist auch zum Scheitern verurteilt. Und da muss man sich erstmal lernen, selber zu lieben.
Ja, also es gibt bestimmt Fälle, da passt einfach das Timing so perfekt, dann geht's schnell, aber overall würde ich schon... Bei allem unter einem Jahr wäre ich einfach so ein bisschen enttäuscht bei meiner Partnerin. Mm. Oder sagen wir unter einem halben Jahr.
Mm-mm.
Wenn sie so auch so 5 Monate, je nachdem wie lang man zusammen war, ich nenne jetzt mal meinen Case, wir waren 5 Jahre zusammen.
Mm.
Und dann hat die ein paar Monate später einen neuen Partner, das würde mich schon sehr treffen.
Ja. Ab wann ist es okay, seinen Ex-Freund Ex zu nennen? Passt gut dazu.
Ja, ab der Sekunde, der dann Schluss macht.
Digga, ich fände das so schlimm, Digga. Imagine, du führst das Schlussmachgespräch und dann hörst du sie telefonieren und wirklich, kannst du mich abholen? Ich bin gerade noch bei meinem Ex.
Ja, ist weird, aber es
na, wait, come on, Digga.
Hä? Meinst du ernst?
Ja.
Ab der Sekunde, ab der man sich getrennt hat und getrennte Wege geht?
Nee, man sagt dann noch den Namen. Also man sagt mindestens mal 1-2 Wochen lang noch den Namen.
Also es ist ungewöhnlich, ich erinnere mich nämlich noch dran, weil ich habe dann immer so gesagt, meine Frau, oh nee, und dann war man kurz traurig, hat gesagt, Ex. Aber nee, da gehe ich nicht mit.
Digga, wenn...
Hä, der Mann ist Ex-Freundin, sobald man Schluss gemacht hat.
Digga, imagine, Livia kommt zu mir, macht mit mir Schluss, will abgeholt werden von Julina, ihrer Schwester, telefoniert mit ihr und sagt, ich bin gerade bei meinem Ex, kannst du mich bitte abholen kommen? Bro, es würde mich
brechen. Hä, aber das ist ja ihre Schwester, die sagt, also wenn Livia jetzt über ihren Ex-Freund von vor 6 Jahren mit ihrer Schwester redet, sagt sie auch nicht Ex-Freund, sondern den Namen halt. Aber in jedem normalen Gespräch, wo man normalerweise Ex sagen würde, sagt man Ex-Freund, sobald man getrennt ist.
Ja, also ich finde, also ich habe
jetzt. Und was heißt brechen? Ihr habt ja auch Schluss gemacht.
Ich habe jetzt ja nicht darauf angespielt, dass es 2 Wochen sein müssen, aber eher sowas wie 24 Stunden Cooldown hat es schon das Wort.
Nee.
Alles gut, Digga. Was? Naja, egal. Ab wann ist es okay, damals zu sagen? Nach wie vielen Jahren?
3.
Ich spam das nämlich ganz schön. Ich sag damals sehr, sehr früh.
Es gibt keine Zeitbegrenzung, sondern Lebensabschnitt.
Mm.
Im vorherigen Lebensabschnitt. Und wenn es noch derselbe Lebensabschnitt ist, dann würde ich nicht damals sagen. Auch wenn es
so
7 Jahre sind. Wenn zum Beispiel man 7 Jahre den Bachelor macht, dann würde ich nicht sagen damals, sondern... Ja,
checke.
Keine Ahnung, erstes Semester, keine Ahnung.
Ja. Also quasi auch im gleichen Kapitel, wenn das Kapitel so lang ist, dass es noch schon über 5 Jahre her ist, dann kann man es trotzdem sagen. Aber sonst hast du recht, ja.
Ja.
Voll valid. 2 Takes noch. Ab wann darf man Babys nicht mehr Babys nennen? Weil ich nenne meine kleine Schwester immer noch Baby, die ist 9, 11.
Warum nennst du deine Schwester überhaupt Baby?
Ja.
Hä? Achso, nicht im Umgang mit ihr. Oder nennst du sie Baby, wenn du bei ihr bist?
Na wohl, mittlerweile ist sie zu groß. Ich nenne sie nicht mehr Baby. Aber es ist zwei Treffen. Digga, das sind solche kleinen Menschen, Digga.
Ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, in keinem Alter meine Schwester Baby nennen. Vielleicht, wenn ich über sie rede, ich muss zu meinem Baby. Nee, ich find's weird.
Nicht zu meinem Baby.
Baby, kommst du mal?
Little Baby.
Digga, nee, das finde ich komisch. Die neunjährige Schwester. Kommst du mal Mittagessen?
Du hast halt keine kleinen Geschwister. Also ich habe,
Bro, ich habe, aber
ich habe beide, ich habe beide halt
trotzdem ein bisschen hineinversetzt.
Ich habe halt beide literally als Babys im Arm gehabt.
Wenn du sie quasi so bezeichnest, sie ist doch noch ein Baby. Okay, aber wenn du sie mit Baby ansprichst.
Nein, ich spreche sie nicht mit Baby an. Es ist schon, dass ich in der dritten Person über sie rede, aber auch in ihrer Anwesenheit. Ich weiß gerade auch nicht genau, in welchem Case ich das sage. Ich weiß, dass ich
Fußball spiele.
Nicht so.
Baby, Zimmer aufräumen. Nee, das finde ich komisch. Ich sage ab 3 Jahren. Ab Kindergarten.
Ne, aber irgendwann fängt es dann wieder an. Weil wir werden ja auch oft Baby genannt.
Ja, aber wir meinen ja schon das Baby jetzt. Oder?
Ja, aber es fängt dann irgendwann wieder an. Ab wann darf man sich Musiker nennen? Ab wann ist es okay, sich Musiker zu nennen?
Oh je, da muss ich jetzt aufpassen, nichts Falsches zu sagen. Nicht, dass...
Warst du Musiker?
Nicht, dass Nicht-Musiker sich gekränkt fühlen.
Warst du mal Musiker?
Ich glaube, es kommt drauf an, wie man sich selber sieht. Ich habe 15 Jahre Gitarre gespielt oder 10. Und ich würde sagen...
Bro, das ist kein Timespan, zwischen dem man eben mal so mit einem Oder variieren kann.
Und so 16, ja, 11 Jahre. Und ich würde sagen, ich war zu keinstem Zeitpunkt Musiker. Ich würde sagen, man ist Musiker ab dem Zeitpunkt, ab dem man sich alleine hinsetzt, um selber Musik zu machen.
War ich mal Musiker?
Nee.
Ich habe mich doch alleine hingesetzt und habe Musik gemacht.
Für mich ist so... Producen oder so DJ ist natürlich Musiker bei meinem Kopf irgendwie nicht. Für mich ist Musiker Klavier, Geige, Gitarrenzupfen. Stimmt natürlich nicht.
Aber so ein Rapper?
Ja, ist für mich in meinem Kopf, klar ist der Musiker so safe, aber bei Musiker muss ich immer an klassische Musik denken. Oder an so, ja, stupid, Digga, toter Take von mir, ja, Digga, keine Ahnung, wann man Musiker ist, Digga. Ich bin kein Musiker, frag einen Musiker.
Bro, stupid.
Ich mache jetzt meine Takes.
Digga, war das dumm, Digga.
Outrageous Takes mit Hannes und Jeremy.
Ich habe einen Take, den kennst du bestimmt.
Oh je.
Du kommst in einen Raum und in dem Raum sind nur 2 Button. Ein blauer und ein roter. Und alle Menschen auf der Welt sind zur selben Zeit in demselben Raum und kriegen dieselbe Frage. Und alle wissen auch, dass alle dieselbe Frage kriegen. Wenn mehr Leute den blauen Button drücken, dann überleben alle. Also die den roten gedrückt haben und die den blauen gedrückt haben. Wenn aber mehr Leute den roten drücken, dann überlegen alle, die den roten gedrückt haben und alle, die den blauen gedrückt haben, sterben. Welchen würdest du drücken?
Ich hatte das auf Instagram Reels.
Ja.
Und ich habe eine Antwort, die für mich so glasklar war. Also so glasklar, dass ich nicht daran gezweifelt habe, dass das Menschen anders sehen. Okay. Dann habe ich die Kommentare durchgelesen, die Abstimmung in den Kommentaren und ich lag falsch. So, jetzt sagen wir auf 3, welchen Button wir drücken würden.
Also ich sage, es gibt auch eine glasklare Antwort, die ich von Anfang an hatte, die sich bei mir durchgezogen hat, die ich immer noch habe. Und okay. Alles andere finde ich psychopathisch.
Okay.
3, 2, 1, rot.
Oh Gott sei Dank. Ja. Kommentare haben abgestimmt.
Und warte, hattest du erst blau und hast das geändert?
Nein.
Du hattest von Anfang an rot.
Ich hatte rot und die Kommentare haben mit 75% blau gesagt. Und es war nicht ein Himpi-Limpi-Reel mit 1000 Likes. Das hatte 200.000 Likes oder so.
Ich habe ein Reel gesehen, wo einer darüber geredet hat und gesagt, es ist menschliche Selektion, dieses Experiment. Weil einfach jeder, der blau drückt, also...
Nee, wir werden ausselektiert.
Nein.
Natürlich, der, wo mehr gedrückt wird, überlebt.
Nein. Wenn blau mehr gedrückt wird, überleben alle. Und wenn rot mehr gedrückt wird, sterben alle blauen.
Ah, ich habe das Spiel gar nicht verstanden, auch beim Reel schon nicht. Ah.
Ja, was dachtest du denn dann? Sonst wär's ja 50-50, hä?
Nee, ich dachte quasi, es ist die Gruppe, die auf den Button drückt, gewinnt. Also quasi die...
Aber das ist ja dann einfach purer Zufall.
Nee, weil also quasi, ob man eher auf den roten Button oder
so,
auf den blauen
drückt. Nein, das ist... Wenn blau mehr gedrückt wird, überleben alle.
Ah.
Und das wissen auch alle. Und wenn rot mehr gedrückt wird, überleben alle roten safe und die blauen aber nicht. Und für mich ist es so völlig klar, wenn jeder weiß, dass man eh überlebt, wenn man rot drückt, dann drücken einfach alle rot. Aber ich habe zum Beispiel Romina gefragt, sie würde blau drücken.
Hä, ich würde auch blau drücken.
Nein, das ist so dumm.
Blau
drücken. Du weißt doch, dass alle wissen, dass man einfach überlebt, wenn man rot drückt. warum sollte man das Risiko eingehen, blau zu drücken?
Ach so, es ist diese Logik von, jetzt schenkt...
Also es ist einfach geistig eingeschränkt in meinen Augen, blau zu drücken, weil du weißt ja, dass jeder weiß, dass man einfach überlebt, wenn man rot drückt.
Ach so,
du hast da einen Button und jeder weiß, wenn man den Button drückt, überlebt man.
Es ist so, wenn jeder an sich selbst denkt, ist auch an alle gedacht, Logik.
Ja, aber ich find's so undieb. Also jeder... Wenn man eine Sekunde nachdenkt, weiß ja, dass jeder weiß, man überlebt einfach, wenn man rot drückt.
Ich würde doch rot drücken, du hast recht.
Ja.
Was meint ihr dazu? Schreibt es bitte in die Kommentare.
Okay, 100.000 Euro für jeden Tag, an dem du nicht duscht. Wie viele Tage machst du?
Du musst 40 jetzt sagen. Years.
Was?
40 Jahre, Digga. Nee, also da gibt es aber keine Shortex. Also ich darf zum Beispiel auch nicht ins Schwimmbad gehen.
Nee, gar nichts.
Okay, kein Wasser.
Kein Deo, kein gar nichts.
Okay. 100.000 Euro, dann würde ich aufstocken auf 50 Mio, also 500 Tage.
500 Tage? Anderthalb Jahre?
Ja.
Damn!
Bro.
Anderthalb Jahre ist krass.
Hast du nicht die Geschichte von meinem Vater gehört, Digga?
Anderthalb Jahre, okay. Heftig. Ich dachte, du sagst so einen Monat. Okay, gut.
Du?
7,5. Ich habe viel drüber nachgedacht.
7,5 Tage?
Monate.
Nein, Bro. Digga. Ja, what the hell, Digga?
Nee, 7,5 Monate. Dann habe ich so 21,5 Millionen ungefähr.
Broke.
Okay. Gestern kam die Diskussion auf. Wo ist bei einer Brezel oben und wo ist unten?
Digga, oh mein Gott, ist das klar. Holy shit, ist das klar.
Okay.
Digga, wenn du allen Ernstes meine Antwort jetzt anzweifelst, dann willst du ragebaiten. Die zwei Löcher sind oben.
Nein, das haben die anderen auch gesagt. Der dicke Part ist oben, weil wenn du sie einfach hältst, ich habe auch schon gegoogelt, wenn du sie hältst, dann hältst du sie an den beiden Löchern und beißt oben rein in das dicke Stück.
Schaut in die Kamera, Leute. Lass dich nicht von dieser
Brezel-Propaganda überzeugen. Wenn du eine Brezel mit beiden Händen isst, wie isst du sie?
Digga, bei Wikipedia ist es tatsächlich andersrum. Guck mal.
Schau. Aber mach doch mal dein Handy weg und antworte mir. Du musst die Brezel jetzt mit zwei Händen essen. Dann nimmst du sie doch bei den beiden Löchern unten und beißt oben rein.
Nein. Ich fange oben an.
Du willst mir erzählen, du nimmst sie dann an dem dicken Stück und beißt bei den dünnen Löchern rein.
Ja. Hättest du mich vorhin beobachtet, hättest du es auch gesehen.
Du, ich sage jetzt nicht, dass du ein Stück abreißt oder so. Du musst sie in zwei Hände nehmen. Das heißt, du musst sie in irgendeinem Stück reinbeißen.
Digga, ich fange doch nicht mit dem dicken Salzstück an, Digga.
Du weißt,
will ich mir meinen Mund versauen?
Mit den beiden Löchern, die dünn sind, an? Wenn du reinbeißt, wenn man abreißt, safe, da reiße ich auch erst unten ab. Oder bei dir oben. Aber wenn man so reinbeißt, weil das ist ja meine Logik, man hält es unten und beißt oben rein.
Du bist ein kranker Mensch. Jeder, der von der Brezel einen Bissen nimmt und zuerst in dieses Salzteig-Klops reinbeißt, ist absolut wahnsinnig in meinen Augen.
Krank.
Also mindestens auf der Mitte noch.
Krank. Ich rede jetzt, wenn man sie am Stück isst, nicht abreißen, gell? Nicht, dass es hier verwechselt.
Ja.
Nee. Auf gar keinen Fall.
Digga, und okay, wer reißt denn eine Brezel nicht ab, Digga? So isst man eine Brezel nicht. Wenn, dann schneidet man sie auf.
Nächster Take. Es ist psychopathisch, Filme mit Untertiteln zu schauen, wenn man den Film in seiner Muttersprache schaut. Also Filme mit Untertiteln zu schauen, wenn man die Sprache voll spricht, finde ich komplett krank.
Mache ich auch, aber halt, wenn es laut ist oder wenn ich keine guten Kopfhörer habe oder so.
Ja, total take.
Also, wer macht das?
Besserer, das ist übel weird.
Besserer Take.
Es gibt Leute, die lesen die Untertitel mit auf ihrer Heimatsprache.
Ich war bei Marvin, ne? Und wir haben einen Film geguckt, Digga, und ich musste mit ihm Münzwurf machen, ob wir den Film auf Englisch schauen, weil er alle Filme, die auf Englisch quasi original produziert sind, auf Englisch guckt.
Ah, Leute, die sagen, dass Filme und Serien nur auf Englisch bocken und so übel haten, dass das auf Deutsch so schlecht ist wegen den Synchronsprechern, das ist geforst, die wollen das. Es ist nicht so deep.
Bro, lass es genauso drin, Digga, klaut dir meinen Take, Digga, Bro. Ja, ich sag nämlich auch...
Die fühlen sich cool, weil sie sagen, oh nee, die deutschen Synchronsprecher, das bockt ja gar nicht.
Ich muss sagen, und Digga, das ist jetzt vielleicht ein bisschen embarrassing, so, das habe ich vor ihm jetzt auch nicht zugegeben, aber ich finde es auf Englisch auch cooler, ich verstehe es nur einfach oft nicht. Also zum Beispiel Peaky Blinders habe ich gestern angefangen, Digga, wenn ich das auf Englisch schaue, ich schaue die Folge dreimal auf Ernst. Also
ja, ich verstehe auch nicht, manchmal habe ich Freunde, die gucken alles auf Englisch und ich weiß, die sprechen schlechter Englisch als ich. Und wenn ich aber Serien auf Englisch richtig schaue, dann muss ich mich schon mehr konzentrieren.
Nee.
Und ich schaue Serien, um runterzufahren.
Ja.
Und dann muss ich Untertitel anmachen und halt richtig drauf achten. Ja. Wenn ich zum Beispiel währenddessen esse, gerade nicht gucke, meine Gabel klimpert so in der Schale, dann verstehe ich es einfach schlechter als Deutsch. Und das macht in meinem Kopf einfach Sinn.
Ja.
Weil Deutsch ist meine Muttersprache.
Es gibt halt so super einfache Kost, so zum Beispiel, keine Ahnung, Stranger Things. Es gibt auch manche Serien, die habe ich mal auf Englisch geschaut. Modern Family zum Beispiel oder so. Aber Ja, nee. Also es ist so, come on, so. Wusstest du, dass die Synchronsprecher-Bubble übelst so auch so crazy Struktur ist, im Sinne von, dass es immer die gleichen sind und so und dass man da ganz schwer reinkommt und so? Ja. Das ist voll das Ding ist. Ja, man hört auch auf so vielen Schauspielern die gleichen Synchronsprecher, schon mal aufgefallen.
Glaubst du, es gibt in 3 Jahren noch Synchronsprecher?
Oh, ich habe eine Aktion gesehen von Synchronsprechern gegen AI-Stimmen.
Ja.
Echte Stimmen.
Ich glaube, sowas kann man nicht forcen, dass man das verhindert.
Ja.
Wenn es die Technologie gibt, man kann es vielleicht ein bisschen aufschieben, aber nee. Ich glaube, man ist gut damit beraten, zu gucken, wie man damit umgeht und nicht zu versuchen, das zu verhindern.
Ja,
das wird jetzt viele Leute triggern, ich weiß.
Ich muss sagen, quasi für mich als Consumer, so, ich finde es mit den Synchronsprechern cool, es gibt auch, keine Ahnung, jetzt hier den Narrator von Nat Geo oder so, das ist auch geil, so der tiefe, raue Stimme und so.
Aber das wird ja weiter so bleiben.
Genau.
Aber es wird halt eher noch mehr so sein, wie du es gerade gesagt hast, die etabliert sind.
Ja. Ich aus Consumer-Sicht quasi, ich fände es ganz geil, wenn ich The Rocks Stimme actually auf Deutsch hören würde, anstatt eine Stimme, die überhaupt nicht von ihm kommt. Checkst du? Ich fände es eigentlich ganz geil, stimmt, Schauspieler zu hören mit ihren actual Stimmen.
Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, ja.
Ja. Es ist ja jetzt gerade nicht so. Deswegen, ja. Aber ich verstehe auf jeden Fall dieses, ich habe auch Schiss vor den ganzen Veränderungen, die passieren. Zum Beispiel habe ich Angst vor der Veränderung, eine Woche lang jetzt ohne Podcast-Folge auskommen zu müssen. Jetzt gerade haben wir noch Podcast und jetzt in 2 Minuten schon nicht mehr.
Oh. Das war ein totes Ende.
Ja, okay.
Aber ich bedanke mich bei allen, die über 1 Stunde bei unserem Scheiß heute zugehört haben.
Was, Digga? Das ist auch meine Familiengeschichte.
Ah, nein, oh, scheiße, stimmt.
Holy shit, Alter.
Das war gerade aus dem Kopf. Also die erste Hälfte bedanke ich mich an allen, die zugehört haben. Das war wirklich spannende Insights. Und ich bedanke mich auch bei allen, die zweite Hälfte den Scheiß gehört haben. Und in dem Sinne würde ich sagen, dass Adoptivbruder ein Podcast von Das Ding vom SWR ist. In der Redaktion sitzen Timo Klump und Wiener Nünging. Happy Birthday to you. Sie hatte Geburtstag vor ein paar Tagen. Dann der Schnitt macht Marco Artmann, das Sounddesign Benjamin Hien und Santiago Jaramillo und das Cover ist von Julia Kaiser. Folgt uns gerne bei ARD Sounds, bei Spotify, bei YouTube, das hilft uns. Und bis zum nächsten Mal.